Schön. Ist immer bei uns in der alten Gemeinde hat man immer gesagt, das ist das Wunder der Vermehrung, wenn man am Anfang vom Gottesdienst in die Reihen guckt und dann nach dem Lobpreis wieder auf der Bühne steht, dann sind irgendwie 30 Leute mehr da. Richtig schön, so viele fröhliche Gesichter an so einem wunderbaren Sonntagmorgen zu sehen. Irgendwie das Herz geht auf, was Neues bricht an, es wird warm draußen und pünktlich zum gefühlt schon Sommerstart, oder? Also für manche sind das ja schon so die Wohlfühl-Sommertemperaturen, für die manchen ist es der Ende vom Winter. Aber pünktlich zum Start der neuen Jahreszeit starten wir in eine neue Serie, in das Evangelium nach Abraham. Und vielleicht ganz kurz zur Ruhe, zur Beruhigung, wenn man das manchmal hört. Manche Leute haben ja komische Assoziationen mit unbekannten Evangelien nach irgendwelchen Menschen. Es handelt sich hier nicht um das Evangelium der Maria oder irgendwie eine andere Fälschung oder komisches, kryptisches Zeugs, was nicht im Wort Gottes ist. Nein, wir schauen uns einfach die Geschichte von Abraham an. Und warum steht da trotzdem Evangelium nach Abraham? Das Wunderbare ist, dass wir einen Gott haben, der sich nicht ändert und dass dieser Gott ein Gott ist, der heute gnädig ist, der gestern gnädig war und der von aller Ewigkeit an gnädig ist. Und deswegen das, was wir im Neuen Testament so wunderbar durch Jesus Christus auf den Punkt gebracht haben, das finden wir eigentlich überall in der Bibel. Und wir müssen nur die Augen aufmachen. Und dann finden und sehen wir das Evangelium, finden wir diese Gnade, die Gott jedem einzelnen Menschen immer wieder zuteil werden lässt. Dass Gott die Sünde vergibt, dass er sich zuwendet, dass er den ersten Schritt auf uns zugeht, dass er Ja zu einer Gemeinschaft, zu einer Beziehung zu uns sagt. All das, was im Evangelium uns verkündet wurde, das gilt auch für die Menschen damals und das gilt auch heute noch. Und deswegen freue ich mich, dass wir in diese Serie rein starten und vielleicht zum Anfang so ein paar ganz kurze allgemeine Bemerkungen. Das ist ja das Wunderbare, wenn man in so eine Serie neu reinstartet, dann hat man vielleicht auch kurz die paar Minuten, das zu machen. Ich lade euch wirklich wärmstens ein. Jetzt ist der Anfang, heute ist praktisch so der Gnadenschuss, aber nehmt doch die nächsten Wochen mal eure Bibel mit, die ihr in der stillen Zeit oder die ihr zu Hause lest und nutzt diese Gelegenheit, vielleicht eine neue Routine zu etablieren, wirklich mitzulesen, wenn wir in diese Stellen eintauchen. Weil, vor allem jetzt im Alten Testament, ich weiß nicht, was ihr für eine Übersetzung lest, an was ihr euch gewöhnt habt. Vielleicht sind es bestimmte Formulierungen, vielleicht pflegt ihr eine Elberfelder Bibel, weil dann habt ihr das Rohe und das Kernige, oder vielleicht lest ihr gerne eine neue evangelistische Übersetzung und was Kommunikativeres, was ein bisschen leichter zugänglich ist. Aber es wird wahrscheinlich nicht das sein, was wir die nächsten Wochen hier lesen. Und dann sind da auch noch unterschiedliche Prediger, die vielleicht eine andere Übersetzung haben. Und der Vorteil ist, wenn ihr eine eigene Bibel dabei habt, darin seid ihr zu Hause. Darin könnt ihr Dinge highlighten, dadurch könnt ihr vielleicht euch an Verse Fragezeichen stellen, die euch irgendwie komisch vorkommen. Und das könnt ihr die nächsten Wochen nachlesen. Und das Wunderbare ist, es ist sehr vorhersehbar, was die nächsten Wochen gepredigt wird. Weil wir gehen durch die Abrahamsgeschichte. Also wir starten heute in Kapitel 12. Und da, wo wir heute aufhören, dann machen wir einfach nächste Woche weiter. Das heißt, ihr könnt sogar vorarbeiten oder nacharbeiten, weil ihr ganz genau wisst, wo wir unterwegs sind. Und genau diese Gewohnheit zu sagen, ich nehme das von zu Hause mit hierher, und ich nehme das, was ich hier mitnehme nach Hause, wieder in die stille Zeit oder in meine Woche, das hilft euch, dass das, was wir hier machen, dass das nicht irgendwie eine nette Unterhaltung ist oder am besten eine Form der Anbetung vor Gott, sondern dass es euch verändert. Dass es euer träges Herz und euer löchriges Gedächtnis immer wieder neu auffüllt und wir tatsächlich Gott die Chance geben, uns im Herzen zu verändern. Er tut es manchmal durch ein richtig großes Wunder, durch klare Verse einer einzelnen Predigt, die so in unser Herz reinsinken, dass wir denken, krass, ich muss mein Leben ändern, und das tatsächlich dann auch in eine Änderung des Herzens mündet. Aber ganz oft ist unser Herz sehr träge und es lohnt sich deswegen immer wieder, diese Dinge durchzukauen. Deswegen herzliche Einladung, nehmt mal nächste Woche eure Bibel mit oder wenn ihr sie jetzt sogar dabei habt, schlagen wir sie nachher gemeinsam auf und gehen da rein. Und ja, das gilt nicht nur für irgendwie neutestamentliche Stellen, wo es irgendwelche komplizierten Sätze gibt, sondern das gilt auch für solche wunderbaren Geschichten von Erzählungen, die wir hier mit Abraham haben. Denn jedes einzelne Wort, was hier drin steht, hat eine Bedeutung und ist wichtig. Ihr müsst euch vorstellen, diese Geschichten wurden über Jahrhunderte erzählt und feingeschliffen, sodass sie genau so sind, wie sie sein sollen. Diese Geschichte spielt zu einer Zeit, wo Schrift erst am Aufkommen war. Also in den Kindheitsschuhen der Bücher, der Schriften. Das wurde mündlich überliefert. Und je länger eine Geschichte ist, desto mehr muss man sich merken und desto genauer überlegt man sich, was man eigentlich erzählen möchte. Und deswegen lohnt es sich, da genau hinzugucken. Und das ist der Vorteil, wenn ihr eine eigene Bibel dabei habt, dann könnt ihr besser genau hinschauen. Dann habt ihr die Möglichkeit, nochmal einen Satz nachzulesen. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, wenn euch die Predigt langweilig ist oder ihr merkt, dass es euch nichts bringt, halt eure eigene Predigt zu machen, euch vor den Text zu setzen und abzuschweifen. Ist voll in Ordnung. Ihr müsst mir nicht zuhören. Solange Gott heute zu euch spricht, bin ich happy. Das ist das Wichtigste. Weil wir machen diesen Spaß hier nicht zur Unterhaltung, sondern wir machen das, weil wir eine Sehnsucht haben, dass Gott uns verändert und dass Gott heute zu uns spricht. Genau, das vielleicht kurz als Vorbemerkung. Und jetzt lade ich euch ein, lasst uns nochmal gemeinsam kurz für diese Predigt beten und dann steigen wir in Abrahams Geschichte ein. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du alles daran gesetzt hast, dass wir zuverlässig wissen dürfen, was du für uns heute hast. Danke, dass du über jedes einzelne Wort, über jeden einzelnen Gedanken wachst. Danke, dass du unsere Herzen aufrührst, aufrüttelst, wach machst. Und dafür bitte ich dich, dass dein Geist heute das tut. Herr, beweg du unsere Gedanken. Amen. Die meisten von uns kennen ja Abraham. Und ich weiß nicht, was ihr für ein Bild habt, wenn ihr an Abraham denkt oder an all diese Geschichten. Ne? Vielleicht könnte Abraham so für dich aussehen. Vielleicht stellst du dir aber auch Abraham ein bisschen anders vor. Kannst du mal die nächste Folie machen? Ist da euer Abraham dabei? Oder vielleicht auf der nächsten Folie? Oder vielleicht ist da Abraham von euch dabei, so wie ihr ihn euch vorstellt? Ich mache es ganz gerne, weil eines der großen Erkenntnisse, die ich hatte, als ich mich bekehrt habe und angefangen habe, eine erwachsene Bibel mal zu lesen, ist, wir haben gerade im Alten Testament ganz oft ein ganz konkretes Bild von diesen Geschichten und von diesen Figuren. Und meistens sehen die ungefähr so aus oder dementsprechend die Illustration, die der Verleger eurer Wahl getroffen hat. Wir sind ganz, ganz oft geprägt von so einer Vorstellung aus unserer Kindheit oder vielleicht aus den Geschichten, die wir unseren eigenen Kindern vorgelesen haben. Und das Gefährliche ist, wenn wir jetzt in diese Geschichte gleich einsteigen, dass wir uns von genau diesem Bild prägen lassen. Und da will ich euch heute herausfordern, dass wir da mal einen Schritt zurücktreten. Weil für mich zumindest war es früher so, ich habe diese Geschichten gelesen und gehört und es war immer in der Sonntagsschule die Anforderung, diese Person, die hat was mit Gott erlebt und deswegen ist die ein Vorbild und ich soll das genauso machen, wie diese Person das macht. Aber für mich waren Vorbilder in meiner Kindheit immer da ganz stark mit einem ethischen Handeln, also mit dem, was sie machen, verknüpft. Und genau da kommt direkt das Problem, weil spätestens, wenn wir nächste Woche angucken, was Abraham sich so leistet, merken wir, wenn ich ins Ausland gehe, dann ist es nicht gut, mir Abraham als Vorbild zu nehmen und meine Frau nach vorne zu schubsen und zu behaupten, es wäre meine Schwester und alle Leute anzulügen und was sich Abraham sonst noch so geleistet hat. Weil Abraham hatte am Ende Fehler und wenn wir in die Geschichte des Alten Testaments gucken, dann merken wir, alle von denen hatten Fehler. Und so richtig ist eigentlich niemand ein Vorbild. Und das ist praktisch so diese erste große Problematik, dass wir ganz oft so versessen sind auf die Personen in dieser Geschichte und dabei diese eine große Frage aus dem Blick verlieren, die wir uns die nächsten Wochen stellen wollen. Nämlich, was hat Gott eigentlich in der Geschichte getan? Was ist Gottes Handeln und wie geht Gott auf Abraham zu? Wie geht Gott auf dich und mich zu? Weil genau das ist das Kernstück vom Evangelium. Gott kommt und wird Mensch. Gott kommt und will mit dir in Beziehung treten. Er kommt auf dich zu. Und genau so ist es bei Abraham auch gewesen. Und deswegen gucken wir uns ja auch an, was für Fehler Abraham getan hat. Aber das Wunderbare ist, wir werden sehen, wie viel größer Gott genau da drin ist. Und deswegen starten wir heute in den Anfang der Abrahamsgeschichte, schauen uns an, wie Abraham gezögert hat, wie er nicht vielleicht geradlinig in Gottes Berufung gelebt hat. Und die nächsten Wochen schauen wir dann seine Angst, sein Unglaube, sein Zweifel, sein Zögern, seine fehlende Standhaftigkeit und was Abraham sonst noch so in seinem Leben getan hat an und wie Gott sich darin immer und immer und immer und immer und immer wieder groß gemacht hat. Also lasst uns gemeinsam in Genesis 11 reinstarten. Wir lesen die ersten paar Verse noch aus Genesis 11 und danach gucken wir uns dann den Anfang von Kapitel 12 an. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Und Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater, Terach im Land seiner Geburt, in Ur in Chaldea. Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka. Eine Tochter des Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar und sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abrams, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Und als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebzeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Zuerst ist unsere Geschichte hier die Geschichte Terachs, also des Vaters von Abraham. Vor ungefähr 4000 Jahren, roundabout, entschließt sich diese Familie aus Ur, das war eine Stadt in Mesopotamien, nach Kanaan zu ziehen. Warum genau sie ziehen, das werden wir aus diesen Versen noch nicht so ganz erfahren. Wir hören eben nur, dass sie dieses Ziel Kanaan hatten. Aber sie blieben in Haran. Haran war eine Stadt nördlich, also im nördlichen Syrien, war ideal, war besonders fruchtbar, hatte breite Weide und Weideflächen und Hüteflächen und vor allem war sie zusätzlich noch als Stadt an zwei zentralen Handelsstraßen angebunden und somit eine sehr florierende Stadt. Also für jemand, der Großgrundbesitzer sein wollte oder der große Viehherden hatte, eigentlich perfekt. Und deswegen ganz klar, da lässt sich's gut leben. Da kann man florieren, da floriert das Geschäft und so entschließt sich Terach, da zu bleiben bis zum Ende seines Lebens. Und Abraham blieb mit ihm dort. Der Herr aber, Kapitel 12, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen und ich will die verfluchen, die dich verfluchen und dir sollen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Ich finde es richtig bemerkenswert, wenn wir das hier sehen, Gott spricht zu Abraham. Gott spricht zu ihm in der Situation, wo um ihn herum wahrscheinlich niemand mehr an Gott, den Schöpfer, geglaubt hat. Doch der höchste Gott, er geht auf Abraham zu und er spricht zu ihm. Und das Spannende ist, dass wir hier sehen, dass die Zuwendung von Gott immer mit einer Sendung, aber auch mit einer Verheißung verbunden ist. Gott sagt, ich will durch dich handeln. Ich will Gutes für die, die dir Gutes wollen. Ich streite für dich, die gegen dich sind. Und ich will, dass durch dich Segen für alle Generationen, für alle Völker, für alle Geschlechter auf der Erde entstehen. Das ist die große Verheißung, das ist die große Zusage, die Gott hier Abraham schenkt. Und das ist zentral, wenn wir anschauen, was praktisch davor passiert ist. Die ganzen 11 Kapitel davor sind ein einziger Runterfall, Abfall von der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Die Menschen leisten sich ein Übel nach dem anderen und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und Gott hat aber am Anfang von diesem Abfall Eva gesagt, hey, es wird jemand kommen, der genau diesen Abfall überwindet. Und die ganzen Kapitel, das ganze Buch bis zu diesem Zeitpunkt, ist ein ständiges Warten und ein ständiges Hoffen, wann kommt diese Person? Und jetzt sehen wir, dass Abraham hier von Gott genau diese Verheißung bekommt. Für alle wieder, für alle Geschlechter auf der Erde soll er wieder der Segensbringer sein. Und damit entsteht gleich eine Erwartung. Aber diese Erwartung und diese Verheißung, die ist mit dieser Sendung verbunden. Abraham muss gehen. Er soll das Haus verlassen seiner Väter. Er soll nach Kanaan gehen. Und das ist total wichtig, dass wir das verstehen. Gott liebt es, mit uns in Beziehung zu treten. Und Gott liebt es, mit uns Geschichte zu schreiben. Aber mit Gott in Gemeinschaft zu leben, heißt, dass wir unsere eigenen Pläne und dass wir unser eigenes Leben fallen lassen und dass wir Ja zu dem sagen, was Gott für uns hat. Und das war schon immer so. Auch Jesus spricht und lädt die Menschen ein, komm und folge mir nach. Das ist nichts anderes als das, was wir hier bei Abraham sehen. Jesus sagt, ich habe das ewige Leben. Komm und folge mir nach. Die Verheißung des Evangeliums ist immer auch mit einem Ja verbunden. Das Evangelium ist zuerst eine Einladung, die wir aber annehmen müssen. Und das Gleiche sehen wir hier auch. Gott sagt, willst du mit mir Geschichte schreiben, Abraham? Willst du der Segen für alle Völker sein? Dann mach dich auf. Geh auf den Weg. Geh ins Ungewisse, aber sei gewiss, dass du bei mir bist. Weil Gott ist der ewig treue Gott und diese Verheißung ist unumstößlich. Aber sie ist eine Einladung. Sie ist eine Einladung auf Beziehung. Sie ist nicht ein vorgefertigter Masterplan, der passiert, auf Teufel komm raus, sondern es ist die Einladung, dass Abraham in diese Segensverheißung eintreten darf. Aber wie ist das jetzt hier? Das Interessante ist, Abraham macht sich hier scheinbar auf den Weg. Er geht. Aber er geht eben nicht als erstes nach Kanaan, sondern er bleibt mitten auf dem Weg stecken in Haran. Wenn wir den Vers 1 uns ganz genau anschauen, dann sehen wir, dass das praktisch wie so eine Rückschau ist. Also wir sehen zum einen, dass dieser Gott hat gesprochen, dass das eine Vergangenheitsform ist. Das ist praktisch ein Ereignis, was in der Vergangenheit liegt. Und er sagt hier ganz klar, du sollst aus deinem Land deiner Väter gehen und du sollst deine Verwandtschaft verlassen. Und wir sehen, dass auch diese Großfamilie um Terach eigentlich ursprünglich mal in Vers 27 in Kapitel 11 den Plan hatte, auch nach Kanaan zu gehen. Und Damit sehen wir, dass Abraham sehr, sehr sicher diese Berufung und diese Verheißung von Gott bekommen hat, als er noch in Ur war und nicht in Haran. Und wahrscheinlich hat Abraham aufgrund von dieser Berufung seinen Vater überzeugt bekommen, sich aufzumachen und loszuziehen. Er ist gegangen, er ist gefolgt. Aber irgendwas hat ihn zurückgehalten. Wahrscheinlich hat Terach, als sie in Haran angekommen sind, gemerkt, hey, wir haben alles, was wir wollten. Hier ist das Segen. Ist das das, was Gott uns schenken will? Hier können wir florieren, hier lässt sich's gut leben, hier können wir unser Business einfach aufbauen. Gott hat uns diese grüne Fläche gegeben, die offene Tür, das ist doch perfekt. Lass uns hier leben. Und Abraham hatte nicht den Mut am Ende, wirklich bis zum Ende seine Familie zurückzulassen. Er hatte nicht den Mut zu sagen, nein, Gott hat gesagt, wir sollen bis nach Kanaan ziehen und ich gehe nach Kanaan. Er hat sich von dem Angenehmen, von dem Schönen, wo sie sich eingerichtet haben in Haran, von der Angst, seine Familie zu verlassen, seinen Vater zu verlassen und weiterzuziehen, um Gott gehorsam zu sein, hat er sich abbringen lassen. Und ich glaube, uns geht es doch genauso. Wir starten mit Gott, wir sagen Ja zum Evangelium, wir laufen unseren Weg in diese Sendung, in diese Einladung, mit Gott gemeinsam unterwegs zu sein. Wir sagen Ja zur Nachfolge und wir bleiben immer wieder stehen. Wir machen es uns immer wieder gemütlich. Wir nisten uns irgendwo ein. Wir vertrauen vielleicht mehr auf den Segen, der durch diese ersten Schritte entstanden ist, als dem Ruf Gottes selber. Und so ging es Abraham am Ende auch. Und wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, wie lange es tatsächlich gebraucht hat. Vers 4. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zu der Ortschaft in Sichem, bis zu der Terebintes Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Es hat gebraucht, bis sein Vater gestorben war, bis diese Hürde zu Ende war, bis ein Punkt in seinem Leben kam, wo er plötzlich das Oberhaupt wurde, wo er sich nicht durchsetzen musste, sondern wo er sich neu konsolidieren sollte. Und das Interessante ist, egal was wir jetzt hier Negatives über ihn sagen könnten, in diesem Moment besinnt er sich auf diese Verheißung Gottes zurück und sagt, hey, Moment mal, eigentlich hat Gott doch in mein Leben gesprochen. Da war doch was. Da war doch diese Zusage. Da war doch dieser Ruf. Und Abraham entschließt sich, alle, die willig waren, mit ihm mitzugehen, genau diesen Schritt im Glauben zu gehen, in diese alte Verheißung, die Gott Abraham geschenkt hat, hineinzutreten und weiterzuziehen nach Kanaan. Abraham hat jahrzehntelang in Haran gelebt. Er ist mit 75 losgezogen. Und das ist so der Witz an dieser Geschichte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da sensibel sind, wenn wir das lesen. Er hat im Endeffekt das Beste seines Lebens an Zeit verspielt und war da drin bequem, bevor er wirklich in diesen Glaubensschritt hineingegangen ist. Und wenn wir wissen, worum es Gott eigentlich ging mit Abraham, nämlich, dass er Nachkommen zeugen soll und dass daraus ein Volk entsteht, dann ist es noch bitterer, weil er verspielt mit diesem Alter nach menschlicher Sicht eigentlich die Chance, die Verheißung Gottes auszufüllen. Er hat zu lange gewartet. Eigentlich ist es vorbei. Dazu ist seine Frau noch unfruchtbar. aber er ist mittlerweile auch alt. Und dieses Zögern, was wir hier sehen im Kleinen, das wird immer wieder in der Geschichte in den nächsten Wochen zu einem Ort und zu einem Moment des Zweifels und der Herausforderungen in der Beziehung zu Gott, zwischen Abraham und Gott. Das wird immer wieder ein Struggle, weil er immer wieder an diesen Punkt kommt, dass er sagt, ja, aber ist es nicht eigentlich zu spät? Das ist immer wieder der Moment, wo sein Glaube herausgefordert ist, Ja zu Gott zu sagen und Nein zu seinem Zögern. Sich nicht auf das zurückzubesinnen, was er sich hier im Endeffekt selber eingebrockt hat. Aber die wunderbare, die wirklich, wirklich wunderbare Sache ist, dass Gottes Plan in dieser Hinsicht unumstößlich ist. Weil Gott ist größer als dieses Zögern. Gott ist größer als das Zweifeln. Ja, wir bleiben vielleicht manchmal stecken wie Abraham in unserem Leben. Wir verlieren manchmal Gott aus den Augen. Wir verlieren manchmal diesen Blick aus den Augen. Aber das hält Gott nicht davon ab, mit dir weiter Geschichte zu schreiben. Es ist egal, wie weit du weg von Gott bist. Es ist egal, wie stark du die Verheißung, das Reden, den Zuspruch, den Gott in deinem Leben dir schon gemacht hat, wie sehr du das zuschüttest. Es ist dieser eine Schritt, wieder da zurück reinzutreten und wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu treten. Weil für Gott ist es niemals zu spät. Es ist niemals zu spät, sondern ganz im Gegenteil. Abraham hat sich hier die Chance beraubt, diese Verheißung perfekt und geradlinig zu erfüllen, seinen Lauf zu laufen. Aber er hat Gott die Türe geöffnet, durch das Unmögliche noch größer zu werden. Durch sein Scheitern wird Gott nur umso größer verherrlicht. Weil am Ende kommt der Punkt der Unmöglichkeit, wo Gott eintritt und sagt, und ich mach's trotzdem. Dein Scheitern kann dich nicht vor Gott disqualifizieren. Es geht nicht. Weil Gott ist allmächtig und er findet den Weg. Abraham hat sich nur den Glaubensweg schwerer gemacht. Aber er hat es nicht verspielt, weil es gibt kein zu spät bei Gott. Und das ist das Wunderbare. Dieser eine Schritt, Abraham hat diesen einen Schritt getan und wir sehen direkt im nächsten Vers die Antwort von Gott. Da erschien Gott dem Abraham und er sprach, deinen Samen will ich diesem Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und von dort an zog er weiter in das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Es ist dieser eine Schritt zurück in die Verheißung und Gott offenbart sich wieder Abraham. Er wendet sich wieder ihm zu. Er sagt, perfekt, wir vergessen die 35 Jahre, die du jetzt verdödelt hast und wir machen hier weiter, wo wir aufgehört haben. Du bekommst wieder aufs Neue diese Verheißung. Und das ist das Wunderbare, wenn wir anschauen, wie Gott in dieser Geschichte handelt. Es ist Gott, der immer wieder auf die Hinwendung von Abraham reagiert. Es ist immer wieder Gott, der aktiv auf ihn zugeht, der immer und immer und immer wieder diese Verheißung ihm neu entgegenbringt. Und das Wunderbare ist, wie Abraham hier reagiert. Es ist nicht, dass er jetzt sagt, perfekt, hier wird der Segen sein. Es ist nicht, dass er sich hier niederlässt und es sich hier gut gehen lässt. Nein, sondern er baut ein Altar. Er baut auf die Begegnung Gottes dieses Mal ein Altar. Eigentlich war Abraham immer wieder an dem Punkt, dass er gezögert hat, dass er halbherzig angefangen hat, dass es ihn nicht an Durchsetzungskraft gegenüber seinem Vater, ja, dass er da sich nicht durchsetzen konnte und dass er eigentlich viel zu spät losgelaufen ist. Dieser Altar war kein, wir nehmen jetzt dieses Land im Namen Gottes ein, sondern es war eine Antwort auf die Gnade, die Gott ihm hier schenkt. Abraham ist mit einem gebrochenen Herzen losgetreten, mit dem Wissen, dass er das fallen gelassen hat, was sein Gott ihm eigentlich aufgetragen hat. Und trotzdem, als er geht, greift Gott das auf, wendet sich ihm zu und schenkt ihm diese Erneuerung der Verheißung. Und die Reaktion von Abraham ist Anbetung. Der Altar ist der Ort, wo Gott ins Zentrum gestellt wird. Es ist der Ort, wo Gott dafür verherrlicht wird, was er getan hat und wo der Mensch sich klein macht, wo er sich niederbeugt und Gott die Ehre gibt, die Gott gebührt. Dieser Altar zeugt von der Größe Gottes. Und das ist so, so wichtig, dass wir das verstehen. Und ich glaube, genau in dieser Antwort auf die Hinwendung Gottes zu uns, die Abraham hier zeigt, daraus können wir richtig, richtig viel lernen. Und deswegen meine Frage an dich heute ist eigentlich eine ganz simple. Wie schaffst du es, Gott groß zu machen in deinem Leben? Wie schaffst du es, zu verstehen, wie gnädig Gott in deinem Leben ist? Dein Scheitern, dein Zögern, deine Imperfektion, deine mangelnde Motivation. Wie schaffst du es, dich nicht dafür zu verurteilen, sondern dich hin zu Gott zu wenden und zu sagen, Gott, wie kannst du in meinem Scheitern groß werden? Wie kannst du Gott wieder in das Zentrum deines Lebens stellen? Und das Wunderbare an diesem Altar ist, Abraham hat den nicht nur am Ende für sich gebaut, sondern diese einzelnen Punkte der Anbetung Gottes in diesem Land sind Ankerpunkte gewesen für die Generation danach. Es war immer wieder der Moment, dass Abraham in seinem Leben gefallen ist, dass er an seinem Ziel vorbeigeschossen ist, wie wir gleich im nächsten Vers noch lesen werden. Aber es war immer dieser Moment der Dankbarkeit und dieser Gnadenaltar, der ihn wieder zu Gott zurückgeführt hat, weil er immer wieder in seinem Leben daran vorbeigelaufen ist. Und nicht nur für ihn selber war das ein Ankerpunkt, sondern auch für seine Kinder. Immer wieder, wenn ihr dann weiterlest nach der Serie, wenn ihr schaut, wie Isaak und wie Jakob durch das Land ziehen, dann stolpern sie immer wieder über den Glauben ihres Vaters oder ihres Großvaters. Sie stolpern immer wieder über diese Altäre. Und das ist das klare Zeichen in diesem Land, dass Gott gesagt hat, ich habe diese Verheißung nicht vergessen. Ich bin treu. Und ich bin der, der handelt. Und du darfst das in Gnade annehmen. Und deswegen ermutige ich dich und will ich dich herausfordern, nimm diese Frage wirklich mit. Wo scheiterst du in deinem Leben gerade? Wo hast du diese Verheißung der treuen Nachfolge verschüttet? Wo gehst du nicht mit Gott? Und wie schaffst du es, da drin für dich einen Altar der Dankbarkeit zu bauen? Wie schaffst du es, in diesen Punkten Gott wirklich groß zu machen? Und dann such dir Wege, das nicht zu vergessen. Schreib es dir auf. Red mit anderen drüber. Lass andere an dieser Dankbarkeit und an der Größe Gottes teilhaben. Lass es in deinem Innern sacken. Gib Gott die Ehre für unser Leben. Weil ganz oft, wenn Gott uns Segen gibt, dann ist es am Anfang groß und wir sagen, ja, der Herr hat's gemacht und danke Gott und er hat mir die Möglichkeit gegeben, er hat die Tür aufgemacht. Und dann gehen die Jahre ins Land und am Ende ist es, ja, ich habe mir da echt die Mühe gemacht und Gott hat, ja, am Anfang ist es vielleicht noch, Gott hat mir diese Arbeitsstelle geschenkt. Ich habe dafür gebetet und er war gnädig mit mir. Und nach einem Jahr heißt es, ja, ich habe ja schon auch echt einen guten Abschluss gemacht und das haben die gesehen. Oder, ja, keine Ahnung, aber mein Chef, der hat irgendwas in mir gesehen. Oder es war einfach nur Glück. Vielleicht gab es einfach nur keine Mitbewerber. und wir lassen so natürliche Bewegungen, natürliche Erklärungsmuster den Vortritt vor der Ehre Gottes. Wir halten nicht daran fest, dass wir wieder in der Rückschau zurückgehen und sagen, ja Gott, du warst mir hier gnädig, sondern wir erklären es durch irgendwas anderes. Wir suchen uns das Bequeme, wir suchen uns vielleicht das, was uns die Ehre gibt und nicht das, was Gott die Ehre gibt. Aber wie würde dein Leben aussehen, wenn du daran festhältst, was Gott in deinem Leben tut? Wenn das dein Herz so tief verändert, dass du auch in der Rückschau daran Gott wieder die Ehre gibst. Du wirst durch dein Leben laufen und wenn Menschen dir begegnen, dann wirst du nur noch auf Gott zeigen und sagen, alles, was ich habe, gebührt dem Herrn. Die Arbeitsstelle, das Haus, meine Partnerschaft, dass wir Kinder haben, dass ich diese Ausbildungsstelle haben darf, dass ich so viele gute Freundschaften haben kann, dass ich darin versagt habe, dass mir das geplatzt ist, dass das kaputt gegangen ist. Das ist alles zur Ehre Gottes, weil Gott da drin wirkt und weil Gott da drin seine Gnade mir gezeigt hat. Egal, ob es die tollen oder die schlimmen Dinge sind. Gott gebührt am Ende alle Ehre. Und wenn wir unseren Blick auf ihn ausrichten, dann wird unser eigenes Leben ein Ort, wo Menschen Gott begegnen können. Weil wir weg von uns zeigen und hin zu Gott. Und genau das ist das, was Abraham hier getan hat. Aber der Witz an der Sache ist, wenn wir Vers 9 lesen, und damit komme ich zum Schluss, heißt es, und danach zog Abraham weiter in den Süden. Ja, also was soll man sagen, ne? Er war da, wo Gott ihn haben wollte. Und er zieht einfach weiter. Und er zieht straight ins Verderben. Abraham ist einfach ein Mensch. Und wir sind es auch. Und wir haben gute Momente und wir haben schlechte. Und so ist es. Und am Ende leben wir einfach aus der Gnade. Und diese Fehler, die Abraham in der nächste Woche machen wird, die lassen uns ein Zeugnis sein. Aber ich will dich heute genau mit diesem Gedanken entlassen. Ja, unser Ziel ist es, Gottes Gnade groß in unserem Leben zu machen und weg unseren Blick zu richten. Das wird dir aber nicht immer gelingen. Und du wirst auch im Weiteren immer wieder wegfallen. Aber, je größer du das Wirken Gottes in deinem Leben baust und je tiefer du es in deinem Herzen verankerst, desto stärker ist es wieder ein Ankerpunkt, zu dem du zurückkehren darfst. Weil Gott ist immer gnädig und Gott ist immer treu. Wir sind es nicht, er ist es aber. Und deswegen heute diese Chance, wenn wir das Abendmahl jetzt gleich feiern werden gemeinsam, mach genau das. Geh mit diesem Bewusstsein deiner Fehlerhaftigkeit zu Gott und sag, Gott, ich scheitere, verherrlich du dich in meinem Scheitern. Mach du dich groß in dem, was gerade in meinem Leben schiefläuft. Denn ich will alles dir geben und dir soll am Ende alles zur Ehre dienen. Amen.